Schön bei euch zu sein. Ich freue mich jedes Jahr einmal hier zu sein und so als Externer nimmt man ja Dinge wahr, die man als Insider gar nicht wahrnimmt. Das ist ja so. Also wer Kinder hat, wir haben gemeinsam 4 Kinder und wenn man eine Zeit lang zum Beispiel Oma und Opa nicht besucht hatten und man die dann wieder sah, traf, dann kam immer folgender Spruch: Krass, sind die gewachsen. Und genauso ist es auch mit Gemeinde. Manchmal ist auch Abstand hilfreich, um Dinge wahrzunehmen. Und ich freue mich total, wie sich eure Gemeinde hier entwickelt, was für Prozesse ihr geht. Ich sehe jedes Jahr neue Gesichter, die ich noch nicht hier kenne. Und es ist, also wenn du heute hier zum ersten Mal in dieser Kirche bist, herzlich willkommen, fühl dich wohl, hast eine gute Wahl getroffen. Dann möchte ich Danke sagen. Gestern hat mein Sohn mir gesagt, dass er seine Zusage dem Pastor Michael Göring gesagt hat. Öli heißt er eigentlich, aber offiziell auf dem Pass steht was anders. Dass er dieses Angebot hier, seine Ausbildungsgemeinde zu haben, annimmt und dass er dann bei euch sein wird. Das freut mich. Ich finde, mein Sohn hat dann schlaue Wahl getroffen. Öli, danke, dass du dich in ihn investieren wirst. Ich glaube, dass du ein sehr guter Ausbilder bist. Ja, wir haben das Thema leidenschaftlich und heute soll es um das Thema leidenschaftlich geben. Leidenschaftlich geben. Und ich weiß, was seid ihr hier? Schwaben, Badener, was seid ihr hier? Badener, für einen Schwabe ist es sehr schwierig, bei den Badenern zu sein. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, sonst darf ich nicht weiterreden. So in Deutschland heißt es ja manchmal, über Geld spricht man nicht. Zumindest in Süddeutschland wird es oft gesagt, über Geld spricht man nicht. Das Komische an der Sache ist, dieses Ding Geld hat aber einen Wahnsinns Einfluss in unserem Leben und bestimmt sehr viel von unserem Alltag. Wenn man sich mal zusammenrechnet, wie viele Stunden des Tages wir investieren, einfach nur am Ende Geld zu haben, ist ganz schön viel. Jeder von uns geht irgendwo 8 Stunden arbeiten ungefähr, plus minus. Jeder von uns investiert Zeit dafür, eine Ausbildung. Die jungen Leute, wenn sie in der Schule fertig sind, wird nicht gefragt, was liegt mir nur, sondern was kommt da am Ende auch geldmäßig raus. Und schon wird gefiltert nach dem Thema Geld. Geld bestimmt unser Leben. Und ganz viele unserer Sprichwörter, die wir haben, haben was mit Geld zu tun. Geld regiert die Welt, haben wir. Aber Geld allein macht auch nicht glücklich. Wir nennen das Ding Kröten, Moneten, Heu, Asche, Schotter. Was auch immer, zig Namen haben wir erfunden, nur um dieses Ding Geld zu umschreiben. Und übrigens, das macht auch nicht Halt bei Christen. Auch wir Christen sind beeinflusst von diesem Thema Geld. Und weil das so ist, hat Jesus ziemlich viel über Geld gesprochen. Jesus hat sogar sehr, sehr viel über Geld gesprochen. Ein Drittel aller Gleichnisse Jesu, das ist eine ziemliche Menge, dreht sich um das Thema Besitz. Ein Drittel dreht sich um das Thema Geld und Besitz. Warum? Weil Jesus genau weiß, weil Gott weiß, wie wichtig dieses Thema in unserem Alltag ist, wie viel es unser Leben bestimmt. Und im Kern geht es eigentlich um die Frage, wird dieses Thema Geld ein Segen in meinem Leben oder ist es ein Fluch? Weil neutral bleibt Geld nie. Geld ist nie neutral. Geld ist immer entweder ein Segen oder ein Fluch. Und auch für uns Christen, und deswegen möchte ich sehr gerne über dieses Thema heute reden. Ich spreche in einigen Gemeinden darüber und manchmal ist es aufs Außenstehende auch leichter, über dieses Thema zu sprechen, als wenn man so Insider ist. Dann denkt jeder so, was will er denn jetzt von mir? Mein Anliegen ist, dass das Reich Gottes nach vorne kommt und dass du, der du heute Morgen hier bist, etwas von der Gesundheit des Reiches Gottes, von der Gesundheit Gottes in deinem Leben auch im Bereich Geld erlebst. Und dazu lesen wir einen Bibeltext. Und wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du die aufschlagen. Es ist bewusst klein geschrieben, damit du deine Bibel aufschlägst. Übrigens, ein Trainingseinheit. Ich finde es gut, wenn du deine Bibel mitbringst, ob du die auf dem Handy hast oder auf dem iPad hast oder in Papierform, so wie ich sie noch liebe. Aber ist eigentlich egal. Aber schlag sie auf, weil es trainiert und es zeigt etwas von einer Kultur, dass wir das Wort Gottes wertschätzen. In Matthäus 6, Vers 24 bis 34, gibt es einen längeren Text, da sagt Jesus Folgendes: Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Geld oder Gott oder hier spricht er von Mammon, gleichzeitig dienen. Mammon ist eine Bezeichnung für Geld. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr zu essen oder zu trinken und zum Leben an Kleidung für euren Körper braucht. Und dann führt das so weiter, warum wir uns keine Sorgen machen sollen. Und wir springen und kommen zum Ende. Ab Vers 31 heißt es dann, macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch all das andere zugegeben werden. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag, der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Soweit das Wort Gottes. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, dass du mit deinem Geist hier bist, dass wir dein Wort haben dürfen. Und ich glaube zutiefst, dass dein Wort freisetzt, dass es befreit, dass es Luft zum Atmen gibt, dass es Perspektive gibt, vor allen Dingen, dass es Glauben weckt in unseren Herzen, Herr. Und dafür vertraue ich, dass du es heute auch tun wirst, im Namen Jesu. Amen. Jesus spricht also dieses Thema an, Geld, eine Macht in unserem Leben. Und die Macht dieses Geldes drückt sich folgendermaßen aus, nämlich, dass Geld ein Gott ist, ein Mammon. Mammon ist eine Bezeichnung für einen Götze, für einen Gott, für eine Macht. Und dann wird Geld ein Fluch in unserem Leben. Die Frage stellt sich nämlich die, wer ist mein Gott in meinem Leben? Und jeder Mensch, übrigens auch die Atheisten, haben einen Gott. Die Frage ist nämlich nicht, ob du einen Gott hast, die Frage ist, wer ist dein Gott? Also es geht nicht um die Frage, ob du einen Gott hast, die Frage ist, wer ist dein Gott? Irgendwas bestimmt dein Leben, irgendwas bestimmt, das ist das Zentrum deines Denkens, das Zentrum deines Ichs, das Zentrum dessen, was dein Alltag bestimmt. Und für ganz viele Menschen, ob sie es sich bewusst sind oder nicht, ist Geld ein Gott. Weil Geld Macht hat. Geld bestimmt ganz viel unseres Lebens. Und ich möchte euch einfach ein paar Parallelen zeigen zwischen dem Geld, Gott und dem Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wie ähnlich die sind. Beide versprechen dir Gutes. Geld verspricht dir Gutes. Das ist der Grund, warum junge Leute sich Gedanken machen, welchen Beruf sie wählen. Nicht nur was ihnen Spaß macht, sondern was am Ende rauskommt. Beide haben Macht. Beide haben Macht und Geld regiert die Welt, da steckt was dahinter. Ganz vieles an politischen Entscheidungen hat was komplett allein mit Geld zu tun. Wird anders verkauft, aber in Wirklichkeit steckt Geld dahinter. Beide brauchen wir in unserem Alltag. Wenn einer sagt, ich brauche kein Geld, es gibt zwar, ich habe einen Studenten bei mir, so wie der Lukas, der ist vor ein paar Jahren mal mit 50 Euro losgezogen, um mit 50 Euro um die Welt zu reisen. Und er hat es auch hingekriegt, ist 4 Jahre um die Welt gereist, mit Startkapital 50 Euro und zwischendrin hat er gejobbt und ich weiß nicht was, und manchmal, vielleicht auch manchmal geschnorrt, aber egal was, er hat es geschafft, aber trotzdem, auch der brauchte Geld. Auch der brauchte Geld. Aber es gibt auch einen krassen Unterschied zwischen diesem Gott Geld und diesem Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der Unterschied ist, Geld führt am Ende immer in die Versklavung, in die Abhängigkeit, Versklavung ist das richtige Wort oder Sucht. Und Gott führt immer in die Freiheit. Gott führt immer in die Freiheit. Jesus führt uns Menschen immer in die Freiheit. Der Herrschaftsbereich des, des Geldes, des Gottgeldes ist zum Glück begrenzt. Mit dem Tag, wo du diese Erde verlässt, ist die Macht des Geldes gebrochen. Aber die Macht Gottes ist ewig. Sein Herrschaftsbereich hat kein Ende und es geht über den Tod hinaus. Geld ist kalt, lieblos, so gewonnen, so zerronnen. Aber der Vater unseres Herrn Jesus Christus ist Liebe. Gott ist Liebe. Er hat nicht nur Liebe, er ist Liebe. Er gibt sich selbst dahin für uns. Deswegen, es gibt Ähnlichkeiten, ja, wie bei allen Götterbildern gibt es Ähnlichkeiten, aber es gibt auch krasse Unterschiede. Und wie das Evangelium fängt, wenn wir von Geld reden, dann denken wir sofort an den, okay gut, der will natürlich, dass ich jetzt was gebe. Ob ihr es zugebt oder nicht, irgendwo im Hinterkopf steckt dieser Gedanke drin. Und jeder überlegt sich, kann ich noch was geben? Will ich was geben? Warum will ich was geben? Erstmal fängt das Evangelium nie mit dem an, was wir leisten. Nie. Das ist der Kernunterschied zwischen Religion und Evangelium. Das Evangelium fängt immer mit dem an, was Gott tut und nicht dem, was wir tun. Auch beim Thema Geld fängt Evangelium mit dem an, was Gott in unserem Leben tun möchte und nicht dem, was wir leisten. Und der erste Punkt, warum Jesus und warum das Evangelium das Thema Geld anspricht, ist das Thema Freiheit in unserem Leben. Weil Gott Geld eine Macht ist, die uns versklaven kann. Und jeder von uns kennt das, wenn wir nichts haben, dann machen wir uns Sorgen. Und wie viele Stunden liegen Menschen wach im Bett und drehen sich um das Thema Geld Sorgen. Warum? Weil sie irgendwas, eine Rechnung nicht bezahlen können, die Miete oder was auch immer. Und es dreht sich und dreht sich, die Zeit vergeht, die Ehe wird gestresst, alles. Wisst ihr, dass einer der Hauptfaktoren, der Faktor Nummer 1 in Deutschland für Ehescheidung das Thema Geld ist? Das Thema Geld ist der Hauptfaktor für Ehescheidung. Warum? Weil Geld über Sorgen, über den Mangel eine Macht in unserem Leben ausübt. Aber auch wenn wir es in Überfluss haben, hat es eine Macht. Nämlich es verleiht uns eine Macht auch über andere Menschen. Dass wir mit anderen Menschen, was haben wir in der westlichen Welt für eine Macht über Geld? Ich habe gerade eine Sendung, eine Reportage über die Sklavengeschichte der Menschheit angeschaut. Und es ist nicht nur unser Fleiß, dass es uns in Europa oder in der westlichen Welt so gut geht. Wir haben nämlich auch unsere Macht ausgenutzt und andere Völker ausgebeutet. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Geld gibt dir auch eine Macht. Und beides, die Abhängigkeit von dieser Macht, im Sinne, ich kann was damit leisten, ich kann was bewegen, oder der Mangel davon, ich bin abhängig von diesem Geld, weil ich nichts habe, beides zeigt uns nur, was für eine Kraft hinter diesem Gottgeld dahinter steckt. Und das Evangelium möchte uns eine Freiheit bringen, die uns frei macht von diesem Gottgeld. Die uns erlöst davon, die uns frei macht. Deswegen sagt Jesus in diesem Text, als er zu seinen Jüngern spricht, macht euch keine Sorgen, denn um diese Dinge dreht sich das Denken der Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß aber, was ihr braucht. Der Kernansatz des Evangeliums ist, es gibt jemand in deinem Leben, der eine größere Macht hat als Geld. Und die Frage ist nicht, ob Geld eine Macht hat, die Frage ist, wem vertraue ich mich an? Wem weihe ich mein Leben? Wer bestimmt das Schicksal meines Lebens? Und ich habe mich entschieden, Geld ist nicht der König meines Lebens, sondern es gibt jemand anderen. Und das zu erleben, ist eins, es zu entscheiden, aber es zu erleben im Sinne, dass das Evangelium reinkommt und mich befreit davon und sagt, es gibt jemand in deinem Leben, der dich total liebt, der vollkommen zu dir steht, dein himmlischer Vater, Halleluja. Gott ist eben nicht nur eine Machtinstanz, er ist nicht nur König der Könige, Herr aller Herren, sondern er ist zuallererst mein himmlischer Vater. Was für eine gute Botschaft ist das? Ich habe 4 Kinder. Nichts treibt mich mehr um, als wenn ich merke, dass wenn es ihnen nicht gut geht. Und Jesus sagt mal, wenn ihr, die ihr böse seid, Gutes euren Kindern gibt, wie viel mehr euer himmlischer Vater? mein himmlischer Vater, ich habe einen tollen irdischen Vater, den ich total bewundere, der vieles in meinem Leben Gutes getan hat, der mich, ich denke, gut erzogen hat. Nicht ganz alles ist gelungen, aber das liegt nicht an ihm, sondern man muss sich auch erziehen lassen. Aber ich kenne auch seine Schattenseiten. Ich kenne auch die Schwächen seines Lebens. Und trotzdem bin ich so dankbar für meine Eltern, für Papa und Mama. Aber ich weiß, mein himmlischer Vater toppt die, Halleluja. Und er lädt mich ein und sagt, ich möchte das Zentrum deines Lebens sein. Ich möchte derjenige sein, der dich in Freiheit hineinführt. Und heute ist deine Gelegenheit, diesen Gott, Jesus Christus, kennenzulernen. Der dich hineinführt, nicht weltfremd, sondern in dieser Welt Freiheit zu leben. In dieser Welt zu erleben, dass man nicht, also die Sorgen kommen bei Christen auch an, aber wir wissen, was wir mit den Sorgen machen. Ich kenne diese Momente, dass ich abends im Bett liege und irgendwas mein Herz beschwert und dann mit meiner Frau darüber rede. Aber dann kommt dieser Moment und danke Jesus, dass der kommen darf, wo ich sage, warum, was mache ich denn hier? Johanna, was machen wir hier eigentlich? Wir drehen uns schon zum dritten Mal im Kreis. Und es ändert gar nichts. Wir haben doch jemand anders in unserem Leben, der die Macht hat, Dinge zu verändern. Und unser Leben ist in seiner Hand. Er ist unser himmlischer Vater. Und dann wenden wir das an, was die Bibel sagt. Dann werft eure Sorgen auf ihn. Denn er sorgt für euch. Das Evangelium fängt mit Erlösung an. Das Evangelium fängt damit an, dass Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Es gibt eine Macht, die alle anderen Mächte in den Schatten stellt. Und diese Macht ist voller Liebe und Leidenschaft für dich. Und das ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist Gott. Das ist keine kalte Macht, das ist keine ausnützende Macht, keine versklavende Macht, das ist eine befreiende Macht. Halleluja. Deswegen bin ich leidenschaftlich Christ. Bin ich Christ, weil es mein Job ist. Es gäbe auch Jobs, wo man besser bezahlt wird. Aber dann wäre wieder Geld. Mein Gott, ich habe einen anderen Gott. Und dieser Gott befreit mein Leben, der umarmt mich, der liebt mich, der nimmt mich an mit meinen Versagen. Und er gibt mir dazu noch eine ewige Perspektive. Eine ewige Perspektive. Was für eine Gelegenheit, was für ein Geschenk, was für eine Liebe. Deswegen das Erste, was ich heute mal mit euch teilen möchte, wenn es um das Thema Besitz, Geld geht, ist, es gibt jemand, der größer ist, der mehr Macht in deinem Leben haben kann, wenn du sie ihm gibst. Es fängt mit deiner Entscheidung an. Herr, befreie mich davon. Und wenn du vielleicht schon lange Christ bist, es gibt auch Christen, die noch gefangen sind von der Macht des Geldes, dann sagst du, Herr Jesus, ich möchte, dass du mich befreist von dieser Macht. Denn ich kann nicht zwei Göttern gleichzeitig dienen. Du bist mein Herr, du bist mein Vater im Himmel. Dieses Thema macht mir so viele Sorgen. Junger Mensch, wenn du vor der Entscheidung stehst, welchen Beruf wähle ich, lass dich nicht zuallererst bestimmen von der Frage des Geldes. Die Welt ist so schnelllebig. Dinge, die heute gut bezahlt werden, sind morgen totale Flops. Es gibt andere Werte, als nur diesen Wert zu leben. Und dieser Wert ist nicht bestimmt von dem, was Leute dir geben, sondern was dein himmlischer Vater dir gibt. Was er dir geben kann. Solange Geld Gott ist in unserem Leben, ist Geld ein Fluch. Ein Sklavenmeister, ein Versklave, ein Sorgenproduzent. Etwas, was unser Leben krank macht oder machtgeil macht und andere Menschen in Sorgen treibt. Aber es gibt auch eine Seite, wo Geld zum Segen wird. Wenn Geld zum Segen wird, und wisst ihr, wie Geld zum Segen wird? Wenn Geld nicht mehr Gott ist, sondern Geld ein Diener wird. Und jedes Mal, wenn ich etwas habe, egal mein Auto, mein Haus, mein Gehalt, was auch immer, alles, was ich besitze, ist immer die Frage, bestimmt es mein Leben, dann ist es Gott? Nutzt es anderen und mir oder der etwas Gutes zu tun, wird es zum Diener, dann wird es zum Segen. Und wie kann Geld zum Segen werden? Und da möchte ich euch mitnehmen und in 5 Minuten so mal quer durch die Bibel schauen, ein Prinzip, was die Bibel da aufzeichnet. Die meisten Christen kennen diesen Begriff des sogenannten Zehnten. Wir geben den Zehnten. Das heißt einfach für diejenigen, die jetzt zum ersten Mal im Gottesdienst hier sind heute, das heißt von 10% unseres Besitzes geben wir für die Sache Gottes. Das ist ein ziemlich hoher Steuersatz, aber warum machen wir das? Warum mache ich das? Weil ich nicht rechnen kann? Die Leute kommen zu mir und sagen, weißt du, wenn du den Zehnten gibst, mir reicht es jetzt schon nicht. Ich weiß nicht, wie meine Rechnung zahlen soll. Wie kann ich, wenn ich 10% abgebe, dann reicht es ja erst recht nicht. Da hast du mathematisch total recht. Ist wahr, stimmt. Aber es gibt eben ein Prinzip, was höher ist als das Prinzip des Geldes. Und da setzt Gott mit etwas ganz anderem an. In der Bibel gibt es ein Prinzip, das nennt sich das Erste, der Erstling, die erste Gabe. Der Begriff Zehnter kommt gar nicht so häufig vor wie der Begriff des Erstlings. Und das kann man nachvollziehen, weil in unserer Kultur, wir sind eine mathematisch-monetär orientierte Kultur. Das heißt, unsere Kultur ist geprägt von Geld und Rechnen. 10%, den Zehnten ist immer leicht. Also wenn ich meinen Kindern den Zehnten erkläre, dann sage ich, du hast ein Taschengeld von 10 Euro, was ist der Zehnte? Kriegt ihr das noch hin? Okay, bei 1.000 Euro, manche Leute wollen nicht den Zehnten, sondern nur den Fünften geben. Okay, ihr habt verstanden. Also das ist leicht, aber wenn du in einer landwirtschaftlich, agrarwirtschaftlichen Kultur lebst, ist das was ganz anderes. Das ist gar nicht so leicht. Was ist denn der Zehnte? Welches Tier gibst du denn da? Rechnest du das in Tierzahlen, in Gewicht, in was? Das ist gar nicht so leicht. Und übrigens, bei uns ist es auch nicht immer ganz so leicht. Leute kommen zu mir und sagen, Johannes, wenn ich den Zehnten geben soll, was mache ich denn da? Netto? Brutto? Mit Kindergeld? Ohne Kindergeld? Und schon geht das Rechnen wieder los. Und wisst ihr, das ist auch nicht falsch, dass wir das tun. Aber wir setzen einen falschen Punkt an. Gott geht es nicht erstmal um irgendeine Zahl, Gott geht es um das Erste. Und deswegen geht es das Erstling. Manche kommen und sagen, ja, das ist alles Gesetz. Das ist auch Quatsch, da kommen wir nachher dazu. Da hat man die Bibel nur zur Hälfte gelesen. Nämlich, Gott geht es um das Prinzip des Ersten, des Erstlings. Wir fangen mal gleich am Anfang an. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, zwar die allererste, wo Menschen was opfern. Die allererste Gabe, die Menschen überhaupt geben, sind Kain und Abel. Die opfern und dann heißt es dort nur, und Gott sah das Opfer von Abel an, das Opfer von Kain sah er nicht an. Ich bin in die Gemeinde mit dem Kinderwagen reingeschoben worden. Ja? Ich habe 3/4 meines Bibelwissens habe ich von der Kinderstunde. Ich glaube tatsächlich, dass Menschen, die nicht die Kinderstunde erlebt haben, ein Riesendefizit haben, was Bibelwissen betrifft. Deswegen, wenn du Kinder hast, die musst du da irgendwie ermutigen. Und ihr Kindermitarbeiter, ihr seid die besten Bibelschullehrer. Die besten Bibelschullehrer, das kriege ich immer mit, wenn ich Studenten bekomme. Diejenigen, die in der Kinderstunde waren, die haben 3/4 drauf. Diejenigen, die nicht da drin waren, da muss ich ohne Ende Nachhilfe geben. Ohne Ende Nachhilfe geben, weil die Festplatte ist leer, blank. Und Bibelwissen ist ein Wert. Und ganz viel meines Bibelwissens habe ich von so einer Reihe, die heißt Bibel im Bild. Das ist so ein Comic. Okay, wer von denen kennt Bibel im Bild? Yes, come on. Ich habe schon meinen Studenten gesagt, wenn du das noch nicht genossen hast als Kind, dann musst du es als Erwachsener lesen. Und da siehst du diese beiden Altäre, die werden da aufgebaut. Und dann wird der Abel bringt sein Lamm und der Kain bringt sein Getreide da drauf. Weil der eine ein Ackerbauer war und der andere war ein Hirte. Ich meine, was sollten sie anders geben? Konnten keinen Porsche geben, hatten sie nicht. Also nur das geben, was sie auch hatten. Und dann passiert Folgendes, sie zünden das an und beim Abel geht der Rauch so gerade hoch. Und beim Kain geht der Rauch wie so bei der Nebelmaschine. Runter vom Altar und am Boden lang. Und das war das Zeichen, dass einer hat Gott angenommen. Und das ist natürlich eine Kinderbibel, okay? Das ist Blödsinn, steht nicht in der Bibel drin. Was ist der Unterschied? Warum nimmt Gott das eine an und das andere nicht? Es gibt ein einziges Wörtchen, was im Unterschied ist zwischen diesen beiden Gaben, die auch den Unterschied machen. Abel gibt von den Erstlingen sein. Von den Ersten gibt er etwas. Und Kain bringt einfach irgendetwas. Was ist der Unterschied? Der Erste ist das, was Gott will. Gott will nicht das Zweite, Dritte, Vierte, Fünfte, Sechste. Deswegen sagt Jesus an diesem Text, den ich vorgelesen habe, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Es geht um die Prioritätenfrage. Es geht nicht um die Quantität zuerst, sondern um die Prioritätenfrage. Kain gab von irgendetwas vom Rest. Und Abel gab vom Ersten. Und dieses Prinzip des Ersten zieht sich weiter. Es wird dann später in der Bibel beim Opferprinzip, da sagt er, in den ganzen Opfertexten heißt es immer wieder, geht von den Erstlingen des Landes, geht von den Erstlingen der Frucht. Das Erste, dann gibt es einen ganz komischen Text, der heißt, da gibt es im zweiten Buch Mose einen komischen Text, da geht es um Esel. Um Esel und Menschen. Und habt ihr euch immer schon gefragt, was hat der Esel und der Mensch Vergleichbares? Es gibt wahrscheinlich offensichtlich doch eine Kategorie, wo die zusammengehören. Nämlich, in der Bibel heißt es dort, Gott sagt seinem Volk, alle Erstgeburt, die das Erste, was geboren wird, gehört dem Herrn, muss geopfert werden. Alle. Das Einzige, was ich nicht gebrauchen kann, ist der Esel und der Mensch. Die sollst du mir nicht opfern. Bei Menschen denken wir, ja gut, das kann man irgendwie nachvollziehen. Wer will denn schon Menschenopfer? Außer manche Religionen, die fordern das. Aber Gott sagt, nee, will ich nicht. Aber den Esel auch nicht. Und ich habe mich immer schon gefragt, warum gerade die beiden? Gut, mir fallen da schon ein paar Parallelen ein. Aber Gott gibt eine Lösung. Er sagt, diese beiden kann ich nicht. Diese Erstlinge kann ich nicht gebrauchen. Die sollt ihr erlösen, freikaufen, indem ihr stellvertretend ein Lamm, ein Erstlingslamm opfert für den Sohn, für den Esel. Und wenn ihr das nicht macht, sollt ihr dem Esel das Genick brechen. Denkt mal darüber nach, was das für einen Menschen hieße. Gut, keiner von uns wird seinen Sohn nicht erlösen, wenn er gesund ist, weil das Lamm offensichtlich weniger wert ist als der Sohn. Beim Esel war das noch nicht ganz so deutlich. Aber es zeigt die Kategorien, dass Gott es wichtig ist, dass das Prinzip, das Erste, erlöst den Rest. Das Erste gehört dem Herrn. Das ist nicht eine Frage des Gebens, das ist eine Frage der Priorität. Das ist die Frage, wer ist mein Gott? Wer ist mein Gott? Wenn das Erste dem Herrn gehört, warum das Erste? Ich habe die 10%, wisst ihr, das läuft ja so, am Anfang des Monats bekomme ich mein Gehalt oder am Ende des Monats, je nachdem, wie du rechnen willst. Und dann kann ich alle Rechnungen zusammenrechnen und schauen, was übrig bleibt und das gebe ich dem Herrn. Das kann 20% sein, das kann 5% sein, aber es ist nicht mehr das Erste. Das Erste ist, wenn ich zuerst dem Herrn gebe und dann sage, Herr, der Rest gehört mir. Warum? Warum ist Gott dieses Erste so wichtig? Komme ich gleich noch dazu. Aber es geht noch weiter. Auch im Neuen Testament gibt es einen Ersten. Wisst ihr, wer der Erste ist, der Gott geweiht wurde überhaupt? Die Bibel nennt ihn den Ersten der Toten. Der Erste der Auferstehung, nämlich Jesus Christus, er ist der Erstgeborene, der von Gott geopfert wurde, um alle anderen Menschen freizukaufen. Gott gibt seinen Ersten hin, damit alle anderen frei sind. Das Erste erlöst den Rest. Jesus Christus, der Sohn Gottes, wird von Gott dahingegeben, weil er Wertschätzung, weil er liebt, weil er Menschen so sehr liebt, dass er sagt, ich will den Himmel nicht ohne Johannes. Jetzt kannst du deinen Namen einsetzen. Gott will denn eine Ewigkeit nicht ohne dich. Seine Liebe für dich ist so leidenschaftlich tief, dass er sagt, ich kann mir nicht vorstellen, eine Ewigkeit im Himmel ohne Öli. Den habe ich geschaffen, den liebe ich, den finde ich klasse. Ich habe alle meine Kreativität in diesen Typ da reingesetzt. Und wow! Und den will ich eine Ewigkeit bei mir haben. Ich liebe ihn. Gott liebt dich. Gott mag dich. Gott ist leidenschaftlich verliebt in dich. Aber diese Sünde, diese Rebellion gegen Gott, dass wir eben andere Götter nachfolgen, das sind jetzt keine goldenen Statuen nur, sondern die Mächte in unserem Leben, die uns zerstören, die trennen uns von Gott. Und dann gibt Gott sein Erstes her, sein Erstling, nämlich seinen Sohn und sagt, das ist, was ich opfere, damit du frei wirst. Halleluja. Und jetzt darf ich eine Ewigkeit in Gemeinschaft mit meinem himmlischen Vater sein. Ich darf ihn lieben, er liebt mich. Ich darf ihm meine Sorgen sagen, wir formen trotzdem. Obwohl ich so viel nicht richtig mache, liebt er mich trotzdem. Halleluja. Oh Jesus, ich danke dir. Ich bin, wenn ich anfange von Jesus zu reden, dann gerate ich in Schwärmen. Und wenn du Jesus kennenlernst, dann wird es dir genauso gehen. Weil Qualität setzt sich immer durch. Und es gibt keine Qualität, die höher ist als er. Keine Liebe, die leidenschaftlicher ist. Keine Treue, die treuer ist. Keine Herzlichkeit, die wärmer ist als seine. Und das eine Ewigkeit. Er liebt dich, er liebt mich. Aber um das zu erreichen, gibt er auch sein Erstes. Sein Erstling, seinen Sohn. Christus ist der Erstgeborene, der gegeben wurde, damit alle anderen frei sein können. Und nach diesem Prinzip des Erstlings sollen wir auch handeln. Und deswegen, wenn wir verstanden haben, dass Gott nicht unser Geld braucht, sondern dass wir Gott brauchen, das ist nämlich der Punkt. Ich meine, was kann ich denn Gott schon geben? Sag mal ganz ehrlich, alles Gold und Silber ist mein, sagt er. Er braucht sicherlich, im Himmel brauchst du auch kein Geld. Da bestimmt er die Währung. Aber ich brauche ihn. Und deswegen, wenn es ums Geben geht, wenn es ums leidenschaftliche Geben geht, dann fängt es damit an, dass ich weiß, er ist mein Gott. Und er hat mich befreit, er erlöst mich. Er hat seinen Ersten gegeben. Und genauso wie er seinen Ersten gibt, so gebe ich auch meinen Ersten, mein Erstling. Auch im Geld. Deswegen sagt Jesus eben, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Wie sieht denn das aus? Übrigens, dieser Text, den kennen viele Christen auswendig. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Kennen viele. Der steht im Kontext von Geld. Der Zusammenhang ist Besitz. Da zeigt sich, ob ich zuerst nach dem Reich Gottes trachte. Ob das das Prinzip Nummer eins ist. Und dann sagen Leute, das ist das Alte Testament. Wisst ihr, wenn Paulus über den Glauben spricht, dass der Weg des Heils der Glaube ist, jetzt etwas für so die Alteingesessenen, die schon alle Bibelstunden und Bibellehren zusammen haben, die es gibt, mal ein bisschen was Schwarzbrot, ja. Wenn Paulus argumentieren will, dass der Glaube der Weg des Heils ist und nicht das Gesetz, die Gerechtigkeit aus dem Glauben und nicht aus dem Gesetz, zum Beispiel im Galaterbrief. Aus welchem Buch argumentiert er? Aus dem Alten Testament. Und er argumentiert zum Beispiel folgendermaßen im Galaterbrief. Dann sagt er, bevor das Gesetz kam, wurde Abraham gerecht gesprochen aus Glauben. Wie? Weil er zuerst glaubt in Kapitel 15 und Kapitel 17 kam die Beschneidung. Und so argumentiert er. Das heißt, vor dem Gesetz war der Glaube. Weil Glaube, übrigens auch das Volk Israel wurde durch Glaube, es wurde zuerst in Ägypten erlöst und dann kam das Gesetz. So argumentiert er. Aber wisst ihr, wer das Erste gegeben, wer den Zehnten eingeführt hat? Das war nicht das Gesetz. Wer war der Erste, der den Zehnten gab? Abraham. Aus Glauben gab er Melchisedek, dem Vater, dem König von Salem. Der ein Bild auf Christus nach gemäß Hebräerbrief ist das der Typos, das Vorbild auf Jesus Christus. Und dem gab er seinen Zehnten. Deswegen diese Argumentation, das ist alttestamentlich oder das ist gesetzlich, das ist ein bisschen schwach auf der Brust. Also das ist so ein Kindergartenlevel. Nein, das ist ein Prinzip, was aus Glauben geboren ist. Ja, warum aus Glauben? Weil das sich durch die ganze Bibel zieht. Weil daran macht sich fest, ob ich im Glauben lebe oder in der Kalkulation, wenn ich den Ersten dem Herrn gebe. Nicht ausrechnen, es geht nämlich nicht um die Höhe, es geht um das Prinzip des Ersten. Und dieses Prinzip des Ersten macht sich zum Beispiel, kann man das in der Form des Zehnten führen. Das ist eine Möglichkeit. Jetzt kommt jemand zu mir und sagt, Johannes, weißt du, der Zehnte, das ist echt schwierig für mich. Dann sage ich, weißt du, es geht um den Glauben. Wofür hast du Glauben? Kannst du denn als 5% als Erstling geben? Ja, das könnte ich mir vorstellen. Also, dann fang doch damit an. Glauben ist wachstümlich. Fang nicht mit einem Gesetz an, was du denkst, wenn ich das geleistet habe, dann bin ich ja gut. Sondern fang mit dem an, was du im Glauben geben kannst. Weil Glauben heißt, ist das, was den Götzen Mammon, den Gott Geld, entmachtet. Jedes Mal, der Hauptgrund, warum ich meinen Zehnten gebe, oder wir beide unseren Zehnten geben, ist nicht, weil ich Gott zufriedenstellen will. Gott mag mich sowieso. Gott liebte mich, als ich noch sein Feind war. Als ich gar nichts von ihm wissen wollte. Gott liebt Menschen, die ihn total hassen. Gott liebt die immer noch. Ich kann gar nichts tun, um dass er mich liebt. Er liebt mich so oder so. Und das bisschen Zehnten, was mein Gehalt rausschmeißt, das ändert Gottes Liebe sowieso nicht. Versteht ihr? Also das so zu denken, ist schon mal falsch. Sondern es geht um was anderes. Indem ich meinen Zehnten gebe, drücke ich im Glauben aus, Geld bestimmt nicht mein Leben, sondern du bestimmst mein Leben. Ich kann nicht Gott und Mammon gleichzeitig dienen. Ich will, dass du mein Herr bist. Und dass ich das als erstes tue, befreit den Rest. Ich lebe lieber mit 90% erlöstem Geld als mit 100% unerlöstem Geld. Warum? Weil ich weiß, der Erste befreit den Rest. Und ich möchte dich gewinnen, wenn du Christ bist. Dann überleg dir, wie Geld in deinem Leben Freiheit reinkommen kann. Wie es zum Segen wird. Indem du anfängst, dass dein Geld erlöst wird. Indem du es Gott gibst, das Erste Gott gibst. Und ob du von Netto oder von Brutto oder von Brutto oder mit Kindergeld, weißt du, jetzt hätte ich beinahe scheißegal gesagt. Aber das Prinzip des Ersten ist entscheidend. Gibst du dem Herrn, um ihm im Glauben zu sagen, du bestimmst mein Leben. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Wir waren im Urlaub letztes Jahr und ich weiß nicht, im Urlaub ist irgendwie, ich kalkuliere gut, ich mache ein Budget, ich plane Haushalte, aber irgendwie hat man das Gefühl, im Urlaub passt das nicht ganz so wie geplant. Entweder war das Eis teurer oder der Geldbeutel leichter, keine Ahnung. Auf jeden Fall, du kommst nach Hause und hast das Gefühl, das Ding ist nicht ganz so aufgegangen wie geplant. Kennt ihr natürlich nicht, ich kenne das. September ist immer so ein schwieriger Monat nach dem Urlaub. Und dann sitze ich da mit meiner Frau und wir gehen da die Rechnungen durch und so weiter und ich denke, oh, es wird schwierig. Und dann fängt man an zu überlegen, zu rechnen, zu denken. Okay, wie machen wir das jetzt? Wie sparen wir? Wie schieben wir was? Was nimmt man auf Kreditkarte oder was auch immer? Und während ich so am Denken bin, plötzlich spricht Gott zu mir und sagt, sag mal, wer ist dein Gott? Geld oder ich? Dann habe ich gesagt, Herr, ich werde nicht Geld verherrlichen. Ich werde keine Minute Geld anbeten, indem ich mir Sorgen mache. Jede Runde, wo ich mir Sorgen mache, ist eine Anbetungsrunde für den Gott Geld. Und ich will keine Anbetung für Geld. Ich gebe dir die alle Ehre. Dann haben wir beide beschlossen, wir werden unseren Zehnten erhöhen. Da merkt ihr schon, es geht gar nicht um Mathematik. Wir werden unseren Zehnten erhöhen. Das haben wir am Sonntag entschieden, haben gesagt, am Montag gehe ich zur Sparkasse und dann wird der Dauerauftrag für die Gemeinde erhöht, weil ich will. Ich habe gemerkt, dieses Geldfrage hat mein Leben bestimmt. Plötzlich in diesem Augenblick kam da Sorgen rein. Und ich werde Geld keine Anbetung geben. Geld ist nicht mein Gott. Gott ist mein Gott. Montag umgesetzt. Und jetzt nur als Beispiel, es geht jetzt gar nicht darum, dass du kannst Gott auch nicht bestechen, versteht ihr? Also das funktioniert bei Gott nicht. So, hier, schau mal, ich gebe dir ein Eis. Das funktioniert bei Gott nicht. Es ist eine Glaubensfrage. Montag diese Entscheidung getroffen, Dienstag sollte ich eine Konferenz, wo wir beide hin sollten, bezahlen. Ich gehe in das Konferenzbüro und frage, warum die Rechnung noch nicht da ist. Die Konferenz ist in 2 Wochen, ich brauche die Rechnung, um die zu beweisen. Sagt die Sekretärin dort, ja, da eure Rechnung ist schon bezahlt worden. Ich sage, ja, wer hat die bezahlt? Ja, jemand anders hat die bezahlt. Wisst ihr, wie hoch die Bezahlung war für diese Konferenz? Genau die Summe, die wir bis zum Ende des Jahres erhöht haben. Und jetzt, ich komme von der Konferenz zurück, ist auf meinem Konto ein Geschenk von jemand überwiesen worden, der, keine Ahnung, der hat das noch nie gemacht, irgendein Typ, der hat das Doppelte von dem, was wir da erhöht haben, gegeben. Als ob Gott sagen will, weißt du, ich sehe dein Herz und ich bin dein Gott, mach dir keine Sorgen um all diese Dinge, ich sorge um dich. Und jetzt geht es nicht nur darum, dass der Segen Gottes in Geldform fließt. Meine Ehe, dass sie gelingt und ich will auch 50 Jahre, ich will noch mehr. Aber dass meine Kinder, all das, der Segen Gottes, den kann man doch nicht nur monetär rechnen. Und nicht überall, wo es geht nicht um ein Automat, Gott was oben reinschmeißen, unten den Scheck rausholen. Aber auch im Geldbereich wird Gott zeigen, dass er der Herr ist, wenn wir anfangen, den ersten Gott zu geben. Und der letzten zwei Gedanken, der ist ganz schnell, der hat auch was damit zu tun. Jesus sagt zum Beispiel, macht euch keine Sorgen um morgen, denn der Morgen wird für sich selbst sorgen. Dann heißt es aber, denn jeder Tag hat genügend Last für sich selbst. Warum sagt er das? Es scheint so zu sein, als es für Jesus wichtig ist, dass die Gegenwart haben wir schon eine Verantwortung. Und diese Verantwortung heißt Haushalten. Es gibt in der Bibel das Prinzip des guten Haushalters, der mich das, was Gott mir anvertraut hat, mit diesem 90% Erlösten gut zu haushalten, das ist meine Verantwortung. Und ich möchte euch Mut machen, auch wenn ihr Kinder habt, bringt euren Kindern das bei. Weißt du, wie viele, ich kriege ja viele junge Leute, weil ich ja die in der Ausbildung sind. Viele von denen haben noch nie gelernt, wie sie einen Haushaltsplan machen sollen. Ich habe nicht geplant, geht mal kurz mal am Wochenende bei der Shell-Tankstelle nebenan einkaufen und zahlt das Dreifache und wundert sich, dass das Geld nicht reicht. Ein bisschen planen ist auch eine Form des Gottesdienstes. Budgetier mal, überleg mal, wofür brauchst du was, und du brauchst nicht jedes iPhone gleich sofort. Das ist übrigens morgen auch out. Selbst das iPhone X, da brauchst du, Zeit erledigt alles. Deswegen, Haushalten gehört zu einem guten Umgang mit Geld dazu. Und dann kommen wir zum dritten Level, und das ist Großzügigkeit. Großzügigkeit. Alles, was ich jetzt mit dem Zehnten gesagt habe, ist nicht großzügig. Da geht es um das Thema, Gott, du bist mein Herr und nicht Geld. Bei Großzügigkeit, da geht es um viel, viel mehr. Und was ist denn nun großzügig? Warum sollen Christen großzügig sein? Weil wir einem großzügigen Gott nachfolgen. Ja. Gott ist großzügig, das ist sein Wesenszug, das ist seine Art zu denken. Er ist ein Gott, der das Großzügige liebt. Genau. Die erste Gemeinde war großzügig. Das Volk Israel, als es dann plötzlich die Stiftshütte bauen sollte, da sagt Mose, hey, stopp, ihr gebt viel zu viel. Und ich träume, liebe Gemeinde im Pforzheim, ich träume davon, dass das Reich Gottes freigesetzt wird, dass wir Gemeinden gründen können, dass wir Länder erreichen können mit dem Evangelium und dass Großzügigkeit was freisetzt, weil unser Gott ist großzügig. Wir haben in Deutschland Gebiete, in denen Menschen 50 bis 100 Kilometer fahren müssen, um überhaupt einen Gottesdienst zu erleben. Wir reden nicht vom Württemberg oder Baden-Württemberg, wo alle fast in jedem Dorf eine Kirche ist. Es gibt Gegenden in Deutschland, wo du 50 bis 100 Kilometer fahren musst, um in irgendeinen Gottesdienst zu kommen. Und das muss sich ändern. Ich will dafür mich einsetzen, dass sich das ändert. Und ich glaube, dass es im Reich Gottes viel mehr Geld gibt, als wir wissen. Viel mehr Geld gibt. Ich rede nicht von 5 Euro, ich rede davon, dass wirklich was befreit wird, dass was verändert wird. Dass Pforzheim erreicht wird. Ihr habt Tolles investiert, euer Gemeindehaus. Jetzt habt ihr 2 Gottesdienste. Bald den dritten. Aber irgendwann wird es dann auch nicht mehr gehen. Es sei denn, ihr macht 20 am Wochenende hier. Dann braucht man wieder ein anderes Haus. Aber wie viele junge Missionare wollen in den neuen Bundesländern eine Gemeinde gründen? Und wir würden sie gerne senden, wenn wir sie freisetzen können. Großzügigkeit gemäß dem Wesen Gottes. Das sind Typen, die ticken anders. Es gibt übrigens diejenigen, das ist eine Gabe sogar. Eine Gabe des Gebens gibt es auch noch. Eine Gabe des Gebens. Lest mal in Römer 12. Der gebe freudig. Weißt, wenn du zu dem kommst und sagst, ja, weißt du, wir brauchen 100 Euro, dann denkt er sich, hä, was für einen Glauben hast denn du? Ich hab einen Freund, der gründet eine Gemeinde. Und der ist in einem Land gewesen und er sollte das Projekt vorstellen. Und dann hat er sich so überlegt, was soll ich denen sagen, 10.000 Euro. Und dann meinte sein Mentor, sein Coach, so, wenn du zu dem Typen gehst und sagst, du brauchst 10.000 Euro, um eine Gemeinde zu gründen, dann sagt er, dem gebe ich gar nichts. Weil mit 10.000 Euro kannst du nichts verändern und wer so blöd ist, 10.000 Euro zu verlangen, der weiß, dass er gar keinen Plan hat. In denen ist 500 Euro versagt, das Geld. Da musst du 25.000, und der so, 25.000 habe ich noch nie gesagt, ist ja unverschämt und so weiter. Und dann sagt er, ja, geht es um dich oder geht es um die Gemeinde? Wem soll denn der jetzt das Geld geben? Ich dachte, es geht um die Gemeindegründung. Du fragst doch nicht um dich. Ach so, ja, stimmt ja eigentlich. Es geht ja auch um die Gemeinde. Und dann ging er dahin und innerhalb von kurzer Zeit hat er ein Budget für Gemeindegründung zusammenbekommen, weil Menschen die Gabe des Gebens lebten von 100.000 Euro. Plötzlich kann man eine Gemeinde gründen in einem Ort, wo es noch gar keine Gemeinde gibt. Halleluja. Halleluja. Und hier in dieser Gemeinde gibt es Menschen, denen Gott sehr viel anvertraut hat. Ich rede nicht von deinem Erstling. Das gibst du der Gemeinde. Das machst du am besten mit dem Dauerauftrag, dass du erst gar nicht in Versuchung kommst, anders zu leben. Und haust noch ein bisschen was drauf, weil du ein großzügiger Mensch bist, weil dein Gott großzügig ist. Wenn du es noch nicht gemacht hast, heute Nachmittag Online-Banking. Wer ist euer Kassierer? Okay, du kannst, gibst das, fragst, könnt ihr nochmal das Kontonummer hier anzugeben. Übrigens, auch das, liebe Gemeinden, bitte seid kreativer. Wir sammeln immer noch Kollekte mit Geldscheinen. In keinem Geschäft kannst du mehr nur bar zahlen. In jedem Restaurant gibt es eine EC-Karte. Da hinten müsste eine EC-Station sein. Ja, lass uns doch mal zeitgemäß sein. Wir sind immer 50 Jahre hinterher. Wir ticken immer 50 Jahre hinterher. Lass uns mal zeitgemäß sein. Lass uns was freisetzen im Reich Gottes. Ich möchte euch einladen, was freizusetzen. Und wenn du hier bist und du merkst, dass der Geist Gottes gerade jetzt zu dir spricht und du sagst, ich möchte das dich herausfordern, dass du das Erste dem Herrn gibst, dann warte nicht bis Ewigkeit, sondern setz es gleich um. In der Umsetzung liegt ein Glaubensschritt und ein Glaubenssegen. Und wenn du merkst, da liegt noch mehr drin. Ich möchte im Geben etwas freisetzen. Im Geben etwas freisetzen. Dann geht zu eurem Pastor oder zu einem eurer Ältesten und sagt, was kann ich Großes tun in unserer Gemeinde? Und lass dich nicht erschrecken, wenn er kleingläubig ist. Und wenn er sagt, ja, es wäre gut. Sondern dann sagt, das gebe ich ja auch nicht dir. Das gebe ich dem Reich Gottes. Das gebe ich dem Reich Gottes. Ich habe eine alte Frau kennengelernt, die sagte Folgendes. Die gibt immer von ihrer kleinen Rente ziemlich viel. Und der Pastor meinte irgendwie, Schwesterle, das war auf Schwäbische Alb, ja. Sag mal, wie machst du das überhaupt? Das geht doch gar nicht. Du hast so eine kleine Rente und gibst immer so viel. Dann sagt sie, weißt du, Pastor, das ist ganz einfach. Ich gebe Gott und Gott gibt mir. Das Geheimnis an der Sache ist, mein Löffel ist kleiner als seiner. Mein Löffel ist kleiner als seiner. Als ich das gehört habe, habe ich gesagt, wow, diese alte Oma hat mehr Glauben als ich. Hat mehr Glauben als ich. Lasst uns dem Herrn dienen mit unserem Geld. Und dann heißt es in Al-Malayachi, und prüft mich, ob ich nicht treu bin und euch die Himmelsfenster öffnen werde und Segen in euer Leben geben werde. Wer ist dein Gott? Wem dienst du? Wo sind deine Bindungen? Wo sind deine Ängste? Herr Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist und dass du freisetzen möchtest, dass du erlösen möchtest, dass du uns liebst, Herr. Und ich bete für jeden Einzelnen in diesem Raum, der dich noch nicht kennt, Herr, und der vielleicht irritiert ist, bei seinem ersten Gottesdienst etwas über Geld zu hören, Herr. Ich danke dir aber, dass du größer bist, dass du der wahre Gott bist und dass du derjenige bist, der uns liebt, Herr. Und wenn du hier bist und du hast diesen Gottesdienst zum allerersten Mal etwas von Gott gehört oder vielleicht durch Freunde und bist deswegen hier, dann möchte ich dir sagen, es fängt nicht mit Geld an in deinem Leben, es fängt mit dir selbst an. Das Wichtigste, was du da Gott geben kannst, bist du selbst. Und indem du Gott dich selbst gibst, gibst du Gott all das, was in deinem Leben auch nicht geklappt hat. Deine Schuld, dein Zu-Kurz-Kommen, dein Versagen, deine Ängste, all das, was in deinem Leben nicht in Ordnung war, wo du dir selbst an dir selbst versagt hast, wo du an deinen Menschen, Mitmenschen versagt hast. Und das nennt die Bibel Sünde oder Schuld, da wo wir zu kurz gekommen sind. Und wenn Gott uns sagt, gib mir dein Leben, dann heißt es, du kannst ihm alles geben, nicht nur die guten Seiten, auch die Seiten, die nicht geklappt haben, gerade diese Seiten. Und er lässt dich neu anfangen und sagst, du darfst bei mir neu anfangen. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte diesen Neuanfang mit Gott haben, dann darfst du das gerne haben. Ich möchte dich einladen, mit mir ein Gebet zu sprechen und zu sagen, ich möchte diesen Jesus Christus kennenlernen. Du darfst einfach dieses Gebet, was ich jetzt spreche, nachsprechen und gerne danach zu mir kommen oder zu Pastor Öli oder zu Lukas und mit ihm dann mal durchsprechen, vielleicht auch Fragen äußern. Aber ich möchte dich einladen, dieses Gebet mitzusprechen, wenn du sagst, ich möchte diesen Jesus Christus kennenlernen. Jesus, ich komme zu dir. Danke, dass du mich liebst. Dass du für mich gestorben bist. Und dass du eine ewige Perspektive für mich hast. Eine Ewigkeit mit dir. Eine ewige Freundschaft. Eine ewige Liebe. Und ich sage ja zu dieser deiner Liebe. Danke für deine Liebe. Danke für deine Vergebung. Vergib mir alles, wo ich schuldig geworden bin. Komm in mein Leben. Ich gebe dir mein Leben. Sei der Herr meines Lebens. Danke, Jesus. Danke, dass ich jetzt zu dir Papa sagen darf, himmlischer Vater. Dass ich geliebt bin von dir. Und ich will mit dir leben. Ich will mit dir reden. Ich will meine Sorgen dir teilen. Meine Freude. Alles möchte ich mit dir teilen. Danke, Jesus. Amen. Amen. Wenn du das Gebet zum ersten Mal gesprochen hast heute, hast du eine sehr gute Entscheidung getroffen. Diejenigen, die schon lange diesen Weg mit Jesus gehen, ich lade euch ein, auch euer Geld zum Segen werden zu lassen. Gott segne euch.